Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Alexander Soyer. Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio Abgedreht. Kino im Gespräch, auch wenn die Kinos immer noch zu sind und wohl auch noch eine ganze Zeit lang zu bleiben. Wir sind in Woche 3 der Einschränkungen unseres kulturellen Lebens. Streamingdienste boomen dafür, bieten Sonder- und Testangebote, die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender verzeichnen Zuwächse, verschiedene Maßnahmen zur Rettung der vielen Kinos Deutschlands sind angelaufen. Ein Osterfilm wie Peter Hase 2 zum Beispiel hat seinen neuen Starttermin Weihnachten gefunden und auch die Filmemacher sind zu Hause und arbeiten zu Hause, aber lassen deswegen das Filmen nicht, jedenfalls einige. Mehr dazu und zu der RBB-Aktion Vier Wände Berlin am Ende der Sendung, im Gespräch auch mit Hans-Christian Schmid, einer der 30 Filmemacher dieser Aktion. Außerdem in Abgedreht ein Serientipp, die dritte Staffel der gefeierten Serie Westworld ist online, ein Fernsehtipp, der Überläufer jetzt schon in der ARD-Mediathek, nächste Woche dann im Ersten und wie gewohnt bei geschlossenen Kinos eine kleine Kino für Zuhause-Auswahl. In diesen Tagen kann man sich kaum genug darüber freuen, wie weit wir medizinisch mittlerweile sind. Und so kann man auch den in der ARD-Mediathek verfügbaren Medikus nochmal mit dieser Erleichterung im Hinterkopf neu entdecken. Noah Gordons Medikus, Urgestein der Historienfiktion, findet sich verlässlich auf den Stöbertischen der meisten Buchhandlungen. Und Regisseur Philipp Stölzel ist es durchaus reizvoll gelungen, die Reise eines jungen Baders, eines fahrenden Heilers, aus dem düsteren Mittelalter England in den strahlenden Wissensorient nach Isfahan zu verfilmen.
Die Pest unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich.
Soll es eine Drohung sein, Engländer?
Keine Drohung. Das ist die Wahrheit.
Die natürlich romantisierte Suche nach medizinischen Antworten auf die Pest oder die Seitenkrankheit, das, was wir heute als Blinddarmentzündung kennen, spannt den dramatischen Bogen dieses großen Epos, das als Leinwandschmöker ganz ordentlich funktioniert und gut aussieht. Medizin als romantisches Tausend-und-eine-Nacht-Abenteuer, angenehm altmodische Unterhaltung. Der Medikus in der ARD-Mediathek. Frances Ha, Mistress America. Als Schauspielerin und oft genug auch als Co-Autorin ist die Wahl-New-Yorkerin Greta Gerwig zum Superstar des amerikanischen Autoren- und Independent-Kinos geworden. Ihr Regiedebüt Lady Bird gibt es auf Amazon Prime zu entdecken. 5 Oscar-Nominierungen gab es insgesamt, 2 für sie als Regisseurin und Autorin für ihren wunderschönen Film über ein 17-jähriges Mädchen aus Sacramento, das Lady Bird genannt werden will, am liebsten ihre katholische Highschool hinter sich lassen würde und die große, weite Welt entdecken will. Das Problem? So einfach ist das nicht, wenn man kein Geld hat und noch schwerer, wenn man eine Mutter hat, die das Reinreden nicht lassen kann.
Ich will dorthin, wo Kultur ist,
wie
New York.
Warum ist meine Tochter bloß so ein Gegner?
Wenigstens Connecticut oder New Hampshire, da leben Schriftsteller in den Wäldern.
Eigentlich auf diese Unis schaffen.
Ma!
Es wird viel geredet in diesem Film. Kleine, absurd komische Momente und eine sehr einfühlsame Betrachtung der schwierigen Tochter-Mutter-Beziehung halten sich dabei die Waage. Saoirse Ronan, ebenfalls Oscar-nominiert damals, spielt den flüggen Lady Bird, der in gewisser Weise das jüngere Alter Ego von Greta Gerwig ist. Ein herrlicher Film, eine vielschichtige und extrem amüsante Coming-of-Age-Komödie über ein Mädchen, das raus will. Lady Bird. Auch in der Arte-Mediathek findet sich spannendes Kino für zu Hause mit Das blaue Zimmer. Kein Krimi, auch wenn gemordet wird, sondern eher eine Studie des menschlichen, vor allem männlichen Wesens. Der Roman von Georges Simenon diente als Vorlage für das mehr als gelungene große Regiedebüt des französischen Schauspielstars Mathieu Amalric. Amalric spielt den erfolgreichen Unternehmer Julien, der sich auf eine Affäre oder besser gesagt auf ein paar heimliche, erotische Treffen mit einer Jugendbekanntschaft einlässt.
Warum befragen Sie mich dann jetzt zum 6. oder 7. Mal? Weil die Zeitungen schreiben, ich wäre ein Monster?
Erzählen Sie mir, wie alles begann.
Habe ich dir wehgetan?
Der Affäre folgt ein Verhör und eine Gerichtsverhandlung. Und in Rückblicken erinnert sich Julien an all das, was passiert ist und hält weiter daran fest, dass er keine Ahnung gehabt haben will, was seine Geliebte vorhatte, den Mord an ihrem Ehemann. Amalric rekonstruiert das bittere Drama einer fatalen Leidenschaft. Kein Bild, kein Dialog zu viel und doch voller grandioser Details. Almaric hat aus einem Kammerspiel einen aufregenden, zeitlosen und bestechenden Psychothriller geschaffen. Das blaue Zimmer in der Arte Mediathek. Ebenfalls in der ARD Mediathek und von diesem Donnerstag an die nächsten Wochen das Debüt im RBB. Den Anfang macht Jakob Lass' wunderbarer Mädchen- und Berlin-Film Tiger Girl und im April folgen dann noch die Filme Schwester Weiß, Rakete Perelman und Die Beste aller Welten. Das alles im April, jeden Donnerstag, das Debüt im RBB-Fernsehen und in der Mediathek. Großes Kino also für zu Hause. Und Kino für zu Hause, das jetzt eigentlich noch im Kino laufen würde, gibt es ausnahmsweise jetzt auch mit den Känguru-Chroniken. Es wurde eine Ausnahmeregelung gefunden, auch wenn sie wieder in die Kinos kommen werden. Jetzt gibt es sie trotzdem erstmal schon bei iTunes, Amazon Prime und bei Sky auszuleihen. Für alle Fans des Kängurus, die es vor der Kinoschließung nicht geschafft haben, die Känguru-Chroniken sind jetzt online verfügbar. Seit Montag schon auf Sendung im Internet ist die neue, die dritte Staffel der gefeierten Serie Westworld. Ein gelungenes Weiterdenken der Serienidee und ein weiteres Beispiel für den Qualitätsanspruch des US-Senders HBO.
Westworld, Sopranos, True Detective, Veep, Game of Thrones, Silicon Valley, Girls, im letzten Jahr Watchmen. Alles Serien, die man auf den weltweiten Bestenlisten findet. Alles Serien des US-Bezahlsenders HBO, Home Box Office. Aufwendig produziert, anspruchsvoll erzählt, Grenzen auslotend. Witziger, härter, frecher, delikater, komplizierter oder freizügiger als die übliche Fernsehkost. HBO war immer wieder Pionier und gilt schon seit The Wire Ende der 90er Jahre als einer der wichtigsten Vorreiter des romanhaften Serienformats und der ganz großen Serien, zu denen auch Westworld gehört.
Ich denke, da stimmt etwas nicht mit dieser Welt. Dahinter versteckt sich irgendwas. Entweder das oder mit mir stimmt etwas nicht.
Die erste Staffel von Westworld machte aus der Idee des gleichnamigen 70er-Jahre-Science-Fiction-Klassikers ein tiefenpsychologisches, genreübergreifendes, gigantisches Actiongemälde und Erzähllabyrinth. Zwei Staffeln lang, vor allem im Mikrokosmos eines Western-Vergnügungsparks der Zukunft. Und wäre nicht HBO der Produzent dieses Serienerfolgs, wären daraus höchstwahrscheinlich noch eine Handvoll weitere Staffeln nach dem Seifenopernprinzip gekocht worden. Der gleiche Sud, immer wieder aufgewärmt, mit immer absurderen Wendungen gewürzt, um vom immer dünneren Geschmack abzulenken.
Wie seltsam heute alles ist. Und gestern war es ganz wie gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin?
HBO aber, wie schon mehrfach bewiesen, steht dafür, dass sie nicht nur den schnellen Erfolg wollen, dass sie Auserzähltes nicht weitererzählen, dass sie Serien beenden, wenn sie beendet sind und immer wieder neue Wege gehen. Westworld ist dafür ein gutes Beispiel. In der dritten Staffel gibt es Westworld nicht mehr und es geht in die große, weite und härtere Welt außerhalb. Eine ebenso mutige wie kluge Entscheidung, aus dem eher ins Innere gerichteten Wer-bin-ich-Blick auf die große Wer-sind-wir-Bühne zu treten und damit noch deutlicher auch in die schon in der ersten Staffel erkennbaren Blade Runner-Fußstapfen.
Ich bin in einem Traum.
Nein, du bist in... Naja, du bist in unserer Welt.
Westworld Staffel 3 jetzt auf Sky und bald auch auf DVD und Blu-ray. Deutschstunde gilt als Siegfried Lenz' wichtigster Roman. Letztes Jahr kam er in die Kinos und nächste Woche feiert ein noch früheres und gleichzeitig späteres Werk von Lenz seine Fernsehpremiere im Ersten, Der Überläufer. Die Verfilmung eines frühen Manuskriptes, das aber erst nach seinem Tod vor ein paar Jahren veröffentlicht und zum Bestseller wurde. Schon jetzt zu sehen ist Der Überläufer in der ARD-Mediathek und mit Regisseur Florian Gallenberger habe ich über seine Umsetzung des Stoffes und das Weiterdenken in gewisser Weise von Siegfried Lenz gesprochen.
Zum einen haben wir das, was wir gemacht haben, natürlich versucht, im Geiste von Lenz zu tun. Und ich hoffe sehr, dass er nicht im Grabe rotiert, wenn unser Film läuft. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er es nicht tut. Zum anderen haben wir eng zusammengearbeitet, zum einen mit Günter Berg, dem Nachlassverwalter von Lenz, der auch Lenzens Agent war über die letzten Jahre und Lenz sehr gut kannte. Und insofern haben wir uns da schon sehr abgestimmt, weil uns wichtig war, dass nachher nicht jemand kommen kann und sagen kann, ihr habt den Lenz jetzt verhunzt.
Florian Gallenbergers Der Überläufer-Verfilmung ist ein Zweiteiler. Die erste Hälfte spielt im letzten Kriegssommer 1944. Der Wehrmachtssoldat Walter Proska bleibt auf dem Weg an die Ostfront stecken, muss in Polen gegen die Partisanen kämpfen und landet schließlich in russischer Gefangenschaft. Im zweiten Teil läuft er zu den nach Deutschland vorrückenden Russen über, um zu überleben. Und begegnet sogar der polnischen Partisanin Wanda wieder, in die er sich schon auf seiner Reise an die Ostfront auf den ersten Blick verliebte.
Ist es nicht wahnsinnig, dass du jetzt gegen die Deutschen kämpfst?
Es ist nicht wahnsinnig, dass du ein Student bist und plötzlich tritt dir jemand ein Gewehr in die Hand und schickt dich in ein Land, in dem du noch nie warst, damit du dort die Leute totschießt.
Jannis Niewöhner spielt diesen Walter Proska, der von Anfang bis Ende mit seinem Gewissen ringen muss. Pflicht, Verrat, was ist das Richtige, wo ist die richtige Seite? In Gallenbergers Verfilmung ist das alles deutlicher als in Lenz' Vorlage eingerahmt von Proskas Liebe zu Wanda. Dem Grundmotiv der Vorlage aber ist Gallenberger treu geblieben, der Suche nach der richtigen moralischen Haltung in unmoralischen Zeiten.
Das Interessante ist ja, dass das Buch 1951 geschrieben wurde und damals eben nicht verlegt wurde, weil man im Verlag gesagt hat, Deutschland ist nicht bereit für so ein Buch, wo die Hauptfigur eben ein Deserteur ist. Von daher glaube ich, dass das, was damals seiner Zeit voraus war, heute genau richtig ist.
Der von Lenz beschriebene innere und allgegenwärtige Konflikt ist heute natürlich nicht mehr ganz so brisant wie kurz nach dem Krieg. Die Frage nach der richtigen Haltung aber ist zeitlos. Und Florian Gallenberger kann froh sein, dass er nach seinen letzten Kinofilmen John Rabe, Colonia Dignidad und Grüner wird's nicht diesmal Fernsehen gemacht hat.
Ja, also Kino ist natürlich jetzt eine Katastrophe und gut, das war immer, also seitdem ich bei dem Projekt dabei bin, ist es ein Fernsehfilm gewesen, aber fürs Kino ist natürlich diese Zeit jetzt, wie für viele andere auch, also, aber es ist ein totaler Albtraum, ja.
Florian Gallenbergers Der Überläufer jetzt in der Mediathek und nächste Woche am Mittwoch und am Freitagabend im Ersten. Was machen Filmemacher, wenn sie zu Hause bleiben müssen, wie wir alle? Sie machen Filme zu Hause. Volker Heise, Wim Wenders, Anne-Kathrin Händel, Mo Asumang, Hans-Christian Schmid und 25 weitere Filmschaffende zeigen in jeweils 120 Sekunden ihr Leben in der Corona-Krise. Ein Mosaik-Tagebuch, das der RBB mit seiner Vier-Wände-Berlin-Aktion ins Leben gerufen hat. Zu sehen gibt es dieses besondere Heimkino, diese Hausbesuche bei Filmschaffenden auf den RBB-Social-Media-Kanälen und ausgewählte Beispiele in der Abendschau. Mit dabei, wie erwähnt, ist auch Hans-Christian Schmid, auch wenn sein Film noch in Arbeit ist.
Ich fand das eine gute Idee, das zu machen, weil ich ohnehin mich irgendwie damit beschäftige, wie wir hier den Alltag mit unseren Kindern gemeinsam im Moment verbringen. Das heißt, ob ich da dann etwas mitfilme und das so ein bisschen konzentrierter versuche hinzubekommen, zu zeigen, wie die beiden Kinder, und um das soll es bei mir oder bei uns in dem Film ja gehen, um das Leben mit Kindern in der Wohnung. Also wie ich das dann zeige, das finde ich eigentlich ganz schlüssig, dass es so ein Beitrag sein könnte in so einer Reihe. Und deswegen finde ich es im Grunde eine gute Idee, das zu machen, ja.
Vier Wände Berlin, 30 Filme mit Abstand. Das ist die Idee hinter diesem Gemeinschaftsprojekt des RBB, mit dem man bei Wim Wenders oder Hans-Christian Schmid vorbeischauen kann. Und jeder der Filmschaffenden auf seine Art zeigt, wie er mit der Situation umgeht.
Ich habe eigentlich nicht vor, in dem Film selbst aufzutauchen, sondern es wird wirklich um die beiden Töchter gehen. Aber vielleicht so, ich mache das ja mit meiner Frau zusammen, wie wir das schneiden oder wie wir die Fragen stellen oder welche Momente wir dann auswählen an so einem Tag. Kann sein, dass man dann eine Handschrift erkennt.
Das Wichtigste wohl aber ist die gemeinschaftliche Idee bei dieser Aktion. Unterschiedliche Perspektiven einer Situation, die wir alle auf die eine oder andere Art erleben. Hans-Christian Schmid.
Letztlich muss man ja sehen, was wir alle gemeinsam machen können. Und da kommt es gar nicht so sehr auf den einzelnen Beitrag an, sondern auf das, was da in der Summe entsteht.
Hans-Christian Schmid und 29 andere Filmemacher und Filmschaffende zeigen ihren Alltag oder ihre Interpretationen des Lebens in der Corona-Krise auf den Social-Media-Kanälen von Radio 1, RBB Kultur sowie in der Abendschau. Vier Wände Berlin jeden Tag im April. Und das war's mit Abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Inforadio Podcast.